So, grüezi miteinander. Prank Hunter nach einer Woche Pause. Der Herr Gysi war in der Ferien, frischer Holz zurück. Burli munter ist und motiviert und schlagfertig wie immer. Wir haben das Thema natürlich der FC Basel, wo wir kurz streifen. Zu tief ins Detail können wir nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Wir reden auch über die Nazi und wir reden ein bisschen über Hockey, Baseball und Formel 1.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Ja, Ferien. Ich weiss nicht, mit wem du mich verwechselt hast, keine Ahnung. Aber ja, ich bin jetzt wieder, es sind zwei, anderthalb Tage da und es ist wie immer nach der Ferien. Es ist alles wieder wie vorher. Man ist schon wieder drin und die Kollegen sind immer noch die gleichen und eigentlich hat man das Gefühl, man ist gar nie weg gewesen. Genau so soll es sein. Am Montagmorgen das erste Mal gekommen und gemerkt, ist doch nur eine Woche gewesen. He? Aber gut, da sind wir und wir müssen als erstes gerade Asche auf unser Haupt streuen. Beziehungsweise uns bei den, ich weiss jetzt nicht, bei wem müssen wir uns entschuldigen, beim Roger Federer oder bei der Frauke Ludovic? Jemand von beiden.
Ich bin ja bei der Nina Ruge, glaube ich, so heisst die Frau.
Richtig.
Wo mit dem Knüller jeweils ihre Sendung beendet hat, glaube ich.
Genau, also wir haben das letzte Mal behauptet, dass sie wie dort, wie mit dem berühmten Ausspruch von der Nina Ruge, alles werde gut, wenn man den Fedi sieht spielen. Wir haben behauptet, sie sei die Frauke Ludovic, die das jeweils sage. Es stimmt natürlich nicht. Der Markus, der uns offenbar regelmässig gehört hat, uns geschrieben und uns darauf hingewiesen, dass wir, dass der Roger Federer nicht die Frauke Ludovic des Tennis ist, sondern die Nina Ruge. Ich möchte ihn da wörtlich zitieren, weil er hat recht. Wir haben es verifiziert. Bedanken uns für die Korrektur. Ist sehr, sehr hilfreich, wenn unsere Hörer auch für uns denken. Ich glaube, das passiert relativ häufig. Meistens haben sie nachher nicht auch noch die Güte, dass sie uns auch noch ein Mail machen und uns sagen, wo wir falsch gelegen sind. Also, Nina, es tut uns leid. Roger, es tut uns auch leid. Und Frauke Ludovic, die kann uns gestohlen bleiben. Nein, ich weiss es
ja, nicht. Ja, aber nicht dafür sorgen, dass wir uns nochmal entschuldigen müssen.
Ja, stimmt. Hast du vielleicht recht.
Wir haben uns geirrt, wir sind erratisch gewesen.
Ja, eigentlich
nicht. Wir haben uns entschuldigt, jetzt müssen wir nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen.
Apropos. Dass
eine Fortsetzung findet, natürlich kann die Frau Ludewig nichts dafür da.
Nein, die kann jederzeit. Wenn
sie verwechselt hat mit der Nina Ruge.
Die hat also eine ständige Einladung, sie darf jederzeit kommen und ihre gut. Auch noch eine Catchphrase loswerden bei uns in diesem Podcast. Apropos entschuldigen, David Degen und der Bernhard Burgener. Haben uns vor ein paar Wochen auch schon beschäftigt, immer mal wieder beschäftigt. Der FC Basel beschäftigt ja im Prinzip, ich weiss nicht, passiert sonst noch etwas im Schweizer Sport? Man weiss es nicht. Man kann nur mutmassen, aber es ist ein bisschen etwas los im Jockeli und ums Jockeli und in dem kristallförmigen Turm neben dem Jockeli, wo Geschäftsstelle vom FC Basel daheim ist. Jetzt gibt es einen Rechtsstreit. David Degen hat eine einstweilige Verfügung gegen FC Basel und Verwaltungsrat verfügt, sich beschafft und juristisch damit dafür gesorgt, Achtung, ich versuche zusammenzubröseln, dass im Moment niemandem außer ihm dürfen Aktien verkauft werden. Kommst du noch draus?
Ja gut, so weit kann ich dir folgen, ja, was das bedeutet. Ich komme nicht raus, wenn man sich so auf den Test rauslassen kann, bei einem so einem Sportclub, der lang einen wahnsinnig guten Ruf hatte und eigentlich auch eine riesige Bedeutung hat. Einer von der bekanntesten und besten Sportclubs, die wir im Land haben. Eine Marke. Und dass sich die Leute da nicht zurücknehmen können und so egoistisch sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind wichtiger als der Club, oder? Weil ich will nicht so weit gehen, ich finde das beim FC Barcelona zum Beispiel ein bisschen verklärt. Mehr als ein Club, nein, kein Club ist mehr als ein Club, es ist immer noch ein Sportclub. Und was aus dem Sportclub wird, das bestimmen die Leute, die dabei sind, die Leute, die auch rundherum sind, die Fans, vielleicht die Stadt, die den Club aufnimmt, pflegt, hegt und pflegt. Und was im Moment passiert mit dem FC Basel, das ist eigentlich ist es zum Heulen, oder? Man muss sagen, wegen nichts und wieder nichts, rein Macht- und Besitzansprüche von zwei Leuten, die den Club so weit treiben, dass er erstens mal sportlich auch darunter leiden, weil wenn du eine Führungsschwäche hast, wenn man so klopft, dann überträgt sich das praktisch immer auch bis auf Graswurzeln. Aber und darum, irgendwo muss man eine Lösung finden. Oder irgendeine Figur müsste auftauchen und sagen, so, meine Herren, jetzt ist fertig. Jetzt machen wir das so und so im Sinn vom Club, hören wir auf mit dem ganzen Sandkastenspiel da, die Machtkämpfe. Der eine wirft ein bisschen Sand, der andere wirft zurück. Und jetzt hast du ein juristisches Geplänkel, wo du nicht weißt, wie lange das dauert. Und das kann der Club über Jahre schädigen. Oder? Nicht, dass es nur so lange dauert, aber der ganze Eindruck, den du kriegst, die Seifenoper da, die Posse, das ist einfach nicht gut. Egal, das kann Sponsoren abschrecken, das kann Investoren abschrecken, das kann so weit gehen, dass sich ein Teil der Fans vielleicht abwendet mit der Zeit. Also da denkt man nur noch an sich und überhaupt nicht mehr an den Club.
Ja, also es ist jetzt schon, also eskaliert ist es in den letzten Wochen ja logischerweise schon. Wir haben mal, ich glaube, 25 Minuten über das Thema geredet in diesem Podcast. Das dürfte das längste Segment gewesen, wo wir je gemacht haben zu einem Thema, wo wir, glaube ich, auch mehr oder weniger haben versucht zusammenzufassen, was überhaupt passiert. Jetzt haben wir, also eigentlich auf dem Papier hat es ja für den Herrn Degen wahnsinnig gut ausgesehen. Wenn man das so liest, hast du ein Vorkaufsrecht. Falls die andere Partei Aktien verkaufen will, kannst du reingrätschen. Offenbar ist es nicht so einfach. Also mindestens seit der Burgener gehört, man sieht es nicht so eindeutig. Dann stellen sich für mich etwa 8 Fragen. Die erste ist, wie genau kann man sich einen Vertrag andrehen, der dann nicht eindeutig ist, wenn es um das Thema geht? Also Vorkaufsrecht, da gibt es garantiert verschiedene juristische Definitionen, aber allein das wäre wahrscheinlich eine Sondersendung mal wert, also wie man ein Vorkaufsrecht kann haben, wo dann nicht eindeutig auslegbar ist. Da hat sich entweder jemand aufs Glatteis führen oder jemand anders versucht jetzt Zeit zu gewinnen irgendwie und keine Ahnung, den anderen auszuräuchern. Also wir reden ja offenbar jetzt schon von einem jahrelangen Rechtsstreit. Das kostet logischerweise auch Geld. Je nachdem, vielleicht vergeht dann im einen nicht nur die Lust, sondern auch die finanziellen Mittel. Ich weiß es nicht, wann er aufwenden will. Also es ist, also das nimmt mich tatsächlich wunder, das werden wir vorerst nicht herausfinden, was da genau dahinter steckt auf juristischer Ebene. Das wird dann irgendwann wird wahrscheinlich ein Gericht etwas entscheiden und dann ist die Frage, geht man jetzt noch mal einen Schritt weiter und zieht es weiter oder gibt die eine Seite ein bisschen bei oder, und das ist wahrscheinlich, ist das die realistischste Variante, gibt es in irgendeiner Form eine Einigung, weil einfach jemand genug hat oder findet, es lohnt sich jetzt nicht mehr. Also schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man hat dann genug, weil sich etwas nicht mehr lohnt. Jetzt habe ich mich selber
gefragt. Ja, oder vielleicht dass tatsächlich jemand mal seinen Kopf ins Schütteln versetzt und sich fasst und überlegt, um was es da eigentlich geht. Nein, es geht um einen Sportclub. Es geht um den Erfolg von einem grossen Club. Und der wird im Moment in Frage gestellt. Und sabotiert die Möglichkeit, dass es so immer weitergeht und nicht besser wird, die ist da, oder? Also der Rechtsstreit, der kann sich hinziehen. Und solange die Macht- und Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, dann kann der Club nicht befreit auftreten und in Zukunft schauen. Also sämtliche Visionen, die man hat, sind prägt von dem Machtkampf. Man kann ja auch nichts entscheiden, weil wie weit kann man denken im Moment? Also die Aussicht, dass es sich bald mal verändert, die ist da, aber man weiß es nicht genau. Also im Prinzip braucht man einen sauberen Schnitt. Im Prinzip müsstest du darauf hoffen, dass irgendeine dritte Partei auf den Plan tritt und die Leute zur Vernunft bringt, übernimmt wahrscheinlich eine richtige Basler Lösung und nachher gleich wieder Ruhe herrscht. Das ist wahrscheinlich eine Illusion. Natürlich ist das eine Illusion, aber für den Club wäre es eindeutig das Beste, weil egal, welcher von denen beide Herren am Schluss die ganze Macht hat, er wird beschädigt sein. Oder? Das wird nicht spurlos am Club und wird nicht spurlos am Herrn Burgen und wird nicht spurlos am Herrn Degen vorbeigehen.
Ja, offensichtlich, vor allem wenn jetzt noch, du hast vorhin gesagt, mit Sand geworfen wird. Ich glaube, es wird gleich mit Schlamm geworfen. Das hängt nicht nur mit den Mitterungsbedingungen zusammen, sondern ja, also so juristische Geplänkel und eben nachher auch härtere Bandagen, die dann irgendwann aufgezogen werden. Ja, da bleibt dann sehr viel oder gerne mal etwas hängen, logischerweise. Da bin ich weiss nicht. Auf eine Art kann man sagen, nachdem jetzt im Bernhard Burgener seine Beliebtheitswerte, die sind sowieso im Keller, oder? Also in der Stadt Basel, unter den Fans, unter der breiten Masse, kannst du sagen, ich glaube, das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis, man sagt, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Mann, der als nächster Basler Stadtpräsident gewählt wird, wenn man müsste wählen, wenn er sich zur Wahl würde stellen. Und David Degen besteht jetzt eigentlich Gefahr, dass er selber auch irgendwo, je mehr als eben auch von der Gegenseite absolut geschleudert wird, er auch kompromittiert wird. Und am Schluss ist nachher zwei so Kandidaten, wo die Frage ist, wie man da in eine Zukunft soll gehen, wo halbwegs, also eigentlich sollte es ja konstruktiv sein und irgendwie ein bisschen Hoffnung sein, ja, machen darauf, dass man dann irgendwann wieder aus dem Trudeln rauskommt.
Man weiß ja auch nicht, was alles passiert. Sobald das irgendwo mal vor einem Gericht auftaucht, müssen dann vielleicht Belege auf den Tisch gelegt werden, wo sich nachher Sachen ergeben, wo man vielleicht gar nicht erwartet hat. Und dann plötzlich eben alle, hast du nur noch Verlierer am Schluss. Und dann stehst du tatsächlich vor einem Scherbenhaufen. Und natürlich, der FC Basel wird seine Strahlkraft nicht auf einen Schlag einbüssen. Aber ich sage genau, diese Sachen schrecken potenzielle Kunden, egal wie die denn auf welcher Ebene dass die sich befinden, schreckend ab. Diese Sachen sind einfach nicht gut. Also Sportclubs, natürlich geht es dann immer ruhig zu und her. Es gibt ab und zu Machtkämpfe, aber in dieser Art und Weise, mit diesen Dimensionen, das ist für keinen Club gut. Man kann nur darauf hoffen, dass es möglichst schnell zu einer Einigung kommt, bevor man muss vor einem Gericht erscheinen muss, weil dann sind wirklich die Rollen verteilt. Und dann musst du damit rechnen, dass du nicht in der einen Ecke der Gut hast und in der anderen der Böse, sondern dass du zwei Bösewichte hast aus der Sicht von der Öffentlichkeit, wo alle nur noch hoffen, dass beide möglichst schnell von der Bildfläche verschwinden. Und dann hast du dann vielleicht das Vakuum, wo Zeit braucht, bis das wieder auffüllen kann, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, sich dort reinzusetzen. Oder? Vielleicht potenzielle Investoren oder Leute aus dem Dunstkreis vom FC Basel, die eigentlich nur Gutes im Sinn haben, aber sich im Moment nicht wollen mit dem beschäftigen, weil es einfach mühsam ist, weil noch etwas hängen bleibt zum Beispiel.
Also einen Gewinner gibt es, oder? Das sind die Anwälte, die Juristen. Ich glaube, für die dürfte die nächste Zeit durchaus ertragreich werden, dass sie denen auch gönnt. Ich hoffe einfach, sie erklären es uns so, dass wir es auch verstehen. Das wäre von Vorteil. Wir müssen weitermachen.
Das machen sie schon. Irgendwann, einfach nicht am Anfang. Jetzt tanzen sie noch auf den Tisch.
Wir müssen schleunigst weitermachen. Ja, jemand von uns muss dringend weiter. Und nachher, wir bleiben ganz kurz beim Fußball. Die Schweizer Nazi hat zweimal gespielt. Wir nehmen am Dienstag Mittag auf, einmal mehr. Also vor dem Testspiel gegen Finnland am Mittwoch oben. Wir wissen nicht, wie der Match ausgeht. Wir wissen aber, dass die Nazi gegen Bulgarien 3-1 gewonnen hat, auswärts, zum Auftakt von der WM-Quali. Nachher daheim in St. Gallen mit ein bisschen Verspätung wegen einem Goal, der zu hoch war, gegen Litauen 1-0. Und jetzt ist die grosse Frage, Brillanz, ja, haben wir höchstens kurz einmal gesehen, ein paar Minuten im Betnermatch. Der Wladimir Petkovic hat davon geredet, dass man näher an die Weltklasse hergekommen sei, noch vor etwa einem halben Jahr, wo man gegen die Grossen gespielt hat. Was heissen die letzten zwei Resultate für diese Aussage?
Ja gut, hat beide Matches gewonnen. Das ist so. Was will man mehr, wenn man von Weltklasse-Niveau redet, dann muss man dann von Weltklasse-Niveau reden, wenn auf der anderen Seite ein Gegner steht, wo ein Resonanzkörper ist. Ich habe das Gefühl, die Spieler, wenn sie gegen Litauen spielen zum Beispiel, dann bist du so verpflichtet zum 8-0 gewinnen, dass es am Schluss willst umsetzen natürlich, aber es geht einfach nicht, weil der Gegner schlecht ist. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber du brauchst als Vollprofi, der in der Premier League spielt oder in der Bundesliga, brauchst einen Resonanzkörper, es muss ein gewisses Tempo drin sein. Wenn das fehlt, dann reagiert der Gegner vielleicht auf eine Täuschung so spart, dass er schon wieder rechtzeitig kommt, nachher, wenn er auf die zweite Täuschung reingeht.
Ah,
ich weiß es nicht. Nein, es ist natürlich schwierig. Gut, jetzt hast du mir eine Falle gestellt, ich bin voll reingelaufen. Aber zu Recht, ich meine, ich finde, wenn du den Anspruch hast, eine Weltklasse-Mannschaft zu sein, dann musst du das können zeigen. Und ich weiß nicht, 13 Minuten gegen Bulgarien, wo wahnsinnig Spass gemacht hat, aber nachher das mühsame Spiel gegen Litauen, da wünschte ich mir schon, dass man ein bisschen befreiter kann auftreten kann. Und nicht so ein Geknarze muss man da anschauen. Eben, man kann sagen, man hat den Match gewonnen, das ist absolut richtig, ja. Hat man gemacht. Aber ich weiss nicht, tut es denn nicht gut an einer Mannschaft, wenn man so ein Spiel einmal 4-5 Goal schiessst und wirklich den Schwung kannst mitnehmen und eben zeigen kannst, hey, wir sind ganz klar besser. Und obwohl es sehr schwierig ist, gegen die sogenannten Kleinen oder schwierig sein kann, also gut, es gibt ja keine Kleinen mehr, das hat man sich auch zurechtgestutzt mittlerweile, dass man ja nichts mehr zu verlieren hat. Doch musstest du so eine Mannschaft mit Litauen eigentlich klar dominieren, sicher. Es ist kein Schaden angerichtet worden. Aber ich frage mich dann einfach, also bleibt ja dann gleich etwas hängen, oder? Also wenn du dich daran erinnerst, als Spieler, wir haben gegen Litauen ein Goal geschossen und nachher irgendwie 80 Minuten oder wie viel einfach nichts mehr zustande gebracht. Natürlich, die Deutschen zum Beispiel haben gegen Rumänien wahnsinnig Mühe gehabt, aber die sind auch einfach hinten reingestanden. Das war für dich kein normales Spiel gewesen, wie du davon ausgehst, dass es ausgesehen wird, wenn du auf internationalem Niveau ein Pflichtspiel bestreitest.
Also,
vielleicht müsste man sich fragen, was ist denn mit diesen ganzen... Ist das nötig, dass so viele Mannschaften mitspielen? Müssen wir da nicht eine Vorqualifikation haben, dass die wirklich Top-Mannschaften auf Weltklasse-Niveau, wie wir sind, wir Schweizer, dass man dann nicht müssen gegen deren Mannschaften spielen, sondern dass die vorher quasi der Selektion zum Opfer fallen, dass am Schluss nur noch, weiß nicht, dann nimmst du halt ein paar Mannschaften, die du setzt und spielst auch wirklich nur gegen gute Gegner.
Gut, also für das hat man die Nations League eigentlich, oder? Dort hat man Auf- und Abstieg und versucht man irgendwie Mannschaften im so ungefähr in der Reichweite, was sich gegenseitig gegeneinander anzutreten. Also ich finde es gar nicht so dramatisch. Also man hat zweimal gewonnen, man hat 6 Punkte. Also wenn man umschaut, eine Mannschaft wie Frankreich, die gegen die Ukraine alles andere als unbeschadet zum Beispiel rausgegangen ist, die sogar gegen Kasachstan eine Mühe gehabt. Man hat die Italiener gesehen, die jetzt gegen Bulgarien 2-0 gewonnen, jetzt auch nicht glänzt. Wir haben eine Reihe von Teams, die eigentlich nominell, du hast die Deutschen angesprochen, wo, also ja, ein Teil von dem Match gesehen, das muss man schon auch sagen, die haben Chancen gehabt, der rumänische Goal ist wahnsinnig gut gewesen, oder hat einen sehr, sehr guten Tag verwünscht. Ja, das relativiert dann logischerweise auch gewisse Sachen. Und da muss man schon zugeben, dass jetzt bei den Schweizer zum Teil so ein bisschen Dringlichkeit nicht immer rum war, nicht den Eindruck gehabt. Man kann sagen, man hat aber den Match jetzt zum Beispiel gegen Litauen hat man kontrolliert. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Litauer plötzlich pro Halbzeit 3 gute Chancen gehabt und man müssen sagen, ja, aber da hat man auch unentschieden spielen. Nein, hat man nicht können. Also wenn man den Match nicht gönnt, dann kann man sich selbstverständlich vorwerfen, dass man nur ein Goal gemacht hat und dann relativ schnell genügsam geworden ist. Aber im Endeffekt würde ich mal sagen, ist es eine seriöse Leistung gewesen. Und dann möchte, ja, also wenn man umschaut, wie es sonst anderen Nationalmannschaften läuft, die sich auch auf Weltklasse-Niveau sehen, dann weiß ich nicht, dann finde ich, es ist eine kleine Luxusdiskussion im Moment. Ich glaube, die Bedingungen sind tatsächlich kompliziert mit allem, was im Moment läuft, mit auch der Belastung, die man ist gerade für Topspieler, wo recht viel müssen spielen unter schweren Bedingungen. Ja, ich würde sagen, Schwamm drüber, gegen die Finnen ist es eh Wurst. Freuen wir uns, dass der Gregor Kobel kommt. Und, was ich noch sagen möchte, in einer Kategorie sind wir nicht Weltklasse und das ist fantastisch. Wir hätten in jedem Match eine Penalty müssen überkommen. Gegen Bulgarien der Seferovic, gegen Litauen der Embolo. Und der einzige Fehler, den sie machen, ist, sie tun sich nicht dramatisch genug fallen. Beides wirklich klare Fälle. Man muss sagen, ja, Schiedsrichter dürfen sich dann irgendwann auch nicht beklagen, wenn sich Spieler anfangen zu fallen, wenn sie nur pfeifen, wenn einer zu Boden geht. Also dort, das, was man sonst immer beweinen, dass es heisst, ja, Fußballer Der Fußball ist kaputt, es gibt nur noch Spieler, die bei einem Kontakt zu Boden gehen und dann ist immer gerade Drama. In beiden Matchen jeweils eine schöne Szene, wo man eigentlich zur Belohnung der Penalty hat müssen geben für die Schweizer. Das möchte einen Kranz winden, der Herr Embolo und Seferovic an dieser Stelle.
Und der Herr Embolo ist schon mehrfach positiv aufgefallen, weil er sich äußerst fair verhalten hat auf dem Platz. Er hat noch einen Eckball, den er mal nicht angenommen hat, sondern den Ball zum Abstoß hergeleitet hat.
Gut, das ist jetzt dann verjährt,
wo er auf der Bike war. Gut, aber es zeigt doch ungefähr, wo er herkommt. Ich glaube, das Problem für die Schiedsrichter ist, dass das nicht alle machen. Also, wenn die Schiedsrichter, sobald die Schiedsrichter mal wissen, die gehen um, wenn sie tatsächlich gefault werden, dann kann man sich auf das verlassen. Dann können sie vielleicht auch sagen, gut, ich sehe noch gewisse Ansätze. Wenn ich sehe, einer strauchelt nachher, dann ist das ein Foul dabei gewesen. Im Moment können sie das nicht, weil einfach zu viel noch immer einfach runtergehen, wenn sie auch nicht berührt werden, zum Penalty rausholen. Oder? Und da siehst du zum Teil auch Zeitlupe. Gut, es gibt in diesen Spielen glaube ich, nicht immer eine VAR. Oder ist es bei der U21 EM, dass
es keine VAR
in der WM. Es gibt keine VAR. Also, im Prinzip müsstest du den VAR brauchen, um eben auch Schwalben entlarven. Dann könntest du gegen das vorgehen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Weil der Brauch, also es ist schon mittlerweile schon ein Brauch, wenn man einfach sagt, ja, musst dich halt gehen lassen, pfeift.
Ja, aber das darf nicht sein. Ich finde, dass ich auch die Schiedsrichter gefordert tatsächlich, ja, wenn es Spieler, die mitmachen, also wo sich korrekt verhalten, die sich irgendwie so im Sinn von der Regeln tatsächlich bemühen. Ich finde, dort, ja, tut mir leid, erwarte ich von einem Schiedsrichter, der einen internationalen Match pfeift, dass er auch in der Lage ist, denen Penalty zu geben. Keine Ausrede. Apropos Ausrede.
Gut, du hast richtig.
Einmal mehr.
Genau, das sollte nicht sein.
Einmal mehr. Ist okay. Wagen wir uns noch weiter aufs Glatteis. Ha.
Ja, du hast gesagt, apropos Ausrede, was kommt jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage, wie ich diese Überleitung jetzt hinbekomme. Nicht schlecht aufpasst, Herr Kessler. Nein, um Ausrede geht es nicht, eher um Vorwürfe. Am Wochenende haben wieder ein EVV Zug und ZSC Lions gegeneinander gespielt, im Zürcher Hallstadion. Ist in der Drittelspause hat es doch eine Szene gegeben, die einigermaßen zu reden gibt. Die beiden Trainer gehen parallel zueinander übers Eis in die Garderobe. Im Hallstadion muss man von der Spielerbank zuerst die Eisfläche überqueren, bevor man in die Kabine kommt. Und dann wirft Fernsehbilder zeigen das relativ schön. Der schwedische Trainer vom ZSC, der Richard Grönborg, ruft etwas in Richtung vom Zugtrainer, im Dan Tangnes, und macht die internationale Bewegung für Schwalben, worauf der Herr Tangnes doch einigermaßen die Nerven verliert und sich ein Wortgefecht aus dem Ämmer gibt. Und meine Frage, was sich aus dem heraus ergibt am Schluss, liegen die Nerven da schon blank bei diesen zwei Teams, wo man davon ausgehen muss, dass sie eigentlich in der Meisterschaft so oder so ganz vorne müssten mitspielen. Die einen machen es, die anderen nicht ganz vorne.
Ja, ich glaube, die Nerven liegen beim einen Trainer, beim einen Team eher blank als beim anderen. Ich glaube, beim Dan Tanja, es war eine kurze Sicherung auf einen ganz gezielten Vorwurf, den man wahrscheinlich schon ein bisschen gewusst hat. Die Zugerspieler sind in diesem Jahr und letztes Jahr war schon öfters mal bestraft worden für Schwalben oder Vortäuschen von Fouls. Ich glaube, das passt ihm einfach nicht. Dann würde ich raten, dass man das im Club selber bereinigt und die Spieler einfach dazu erzieht, das nicht mehr zu machen. Wenn der Vorwurf nachher kommt, muss ich jetzt ehrlich sagen, also, wenn du irgendwie 20, 25 Punkte Vorsprung hast, spielst du gegen ZSC, das war glaube ich 4-1 nach dem ersten Drittel, dann könntest du ein bisschen gelassener reagieren und dem Richard Grönborg entweder überhaupt nichts erwidern, könntest du ihn ignorieren. Aber so wie er reagiert hat, muss ich schon sagen, hat mich ein bisschen überrascht, dass der Grönborg versucht hat zu provozieren, um irgendetwas aus dem Haus zu locken oder die Emotionen ein bisschen zu schüren. Vielleicht will er auch von dem ablenken, was seine Mannschaft geleistet hat im ersten Drittel, wo nachher auch nicht viel besser war. Ja, ich habe es lustig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Es sind Emotionen, meine Emotionen finde ich immer lustig. Das bewegt. Man sieht, dass da etwas geht. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, der ZSC ist nicht dort, wo er sein sollte. Die eigenen Ansprüche da sieht man sich auf Augenhöhe mit dem EV-Zug, zu Recht. So gut müsste die Mannschaft eigentlich sein können, also um das Niveau zu haben. Klar, Zug spielt ausgezeichnete, hervorragende Saison mit sehr hoher Intensität. Das ist etwas, was Zürich nicht herbringt. Und das wurmt der Rickard Grönborg wahrscheinlich, dass er das nicht herbringt. Weil, das war eigentlich auch ein Grund, warum er ihn geholt hat, weil man von seinen Teams sagt, dass die Intensität stets hoch ist. Und die Blutlehre, die man bei Zürich vor 2, 3, 4 Jahren zuletzt gesehen hat, die war eigentlich letztes Jahr verschwunden gewesen. Jetzt also sieht man sie ansatzweise wieder. Und ich glaube, der Rickard Grönborg findet das überhaupt nicht lustig. Und dass da die Nerven ein bisschen angespannt sind, wenn du immer weiter Terrain verlierst und die Tabelle, kann ich nachvollziehen. Ja.
Es ist auch ein bisschen Rückschlag. Also die Niederlage gegen Zug, logischerweise ein Rückschlag ihrer Deutlichkeit, hat also die zwischenzeitlich mal wieder gefundene defensive Stabilität ein bisschen in Frage gestellt. Also man hat, was hat man, im Zug ja gewonnen 2-1, man hat gegen Lugano zwar verloren, aber auch dort, also man hat Gegengol mit Fehler zum Teil selber herbeigeführt, aber hat ganz grundsätzlich eigentlich vernünftig ausgesehen gegen einen Gegner, das dürfen wir über Lugano im Moment sagen, wo eine sehr gute Phase hat tatsächlich und selber sehr solid ist. Das nachher, halt wieder so, das klingt jetzt brutal, das ist vielleicht auch übertrieben, auseinandergehst. Das ist sehr ärgerlich. Was mich irritiert hat, und das ist nachvollziehbar, dass dort auch ein bisschen aus dem Konzept geraten ist, womöglich. Also ich finde es noch spannend beim Grönborg, der hat jetzt ein paar so Szenen gehabt, wo er entweder gegen die Schiedsrichter oder eben jetzt gegen einen gegnerischen Trainer doch auch sichtbar irgendwie Krawall macht. Das weiss ich nicht, müssen wir noch mal fragen, inwiefern das ein kalkulierter Einsatz von dem Stilmittel ist oder ob da tatsächlich etwas rausbricht. Das ist so ein bisschen das grosse Geheimnis, wo für mich in dieser ganzen Thematik sich irgendwie noch verbirgt. Das wüsste ich gerne. Was aber sicher noch das Thema ist, nach dem Match haben die Zuger dann auch noch provokativ angefangen, zurückschießen, wenn man es irgendwie in einen direkten Zusammenhang setzen will. Der 6-Leuten-Marsch, die inoffizielle Hymne, oder ist es schon die offizielle Hymne vom ZSC, hat man in der Meistersaison immer wieder auf und ab gespielt, läuft nach Sieg von den Zürcher. Ich muss sagen, in der Meistersaison hat er so ein bisschen, was hat er, so Prominenz bekommen, weil der Herr Baltisberger, der dann irgendwann auf der Trompete hat angefangen zu spielen. Dort habe ich gestaunt, dass man sich aus Zugersicht dermassen auf den Test rauslässt und dann im Gegner wie noch ein bisschen Futter gibt. Also wenn man sagt, es gibt eine Blutlehre in den Zürcher Auftritt, wie du sagst, und ist der grösste Fehler, da irgendwie jetzt Blut in die Adern und Venen reinzupumpen. Und wie machst du das am besten, indem jetzt jemand eben mit irgendetwas total Emotionalem so richtig auf die Palme bringst? Indem irgendwie eben sein Song klaust? Oder es war offensichtlich ein Verhöhnen gewesen in diesem konkreten Moment.
Ein Stück weit schon, ja. Und die Frage ist, wer den 6-Leuten-Marsch laufen lassen hat. Wem seine Idee ist, dass es hat. Ich glaube, zwei Zürcher, der Red Schlumpf ist auch mal am ZSC, glaube ich.
Bachhoffner ist verdächtig.
Bachhoffner und der Senteler, die auf die Idee kamen, der draußen jetzt nicht mehr Herr Klingberg, der ja der DJ ist, mehr von Z, ehrlich gesagt, nicht zu, dass er von selber drauf kommt. Ah, die hören die 6-Leuten-Marsch, das ist die inoffizielle Hymne auch von der Stadt Zürich. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, das war eine gezielte Provokation gewesen. Ob das Sinn macht, nein, ich würde es nicht auf Goldwaage legen. Vielleicht hat es einer lustig gefunden. Ob es tatsächlich lustig ist, weiß ich nicht. Ich finde es nur amüsant. Also, überbewerten würde ich jetzt das nicht. Also, wenn das dafür sorgt, dass der ZSC wieder verwacht, dann hat sich der EVZ vielleicht einen eigenen Fuß geschossen mit dem, wenn es dann plötzlich in den Playoffs gegenübersteht und Zürcher mit dem Messer zwischen den Zehen und dem 6-Leuten-Marsch in den Ohren auf sie losgehen. Ja, dann muss man dann vielleicht sagen, ja, hätten wir doch nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spuren hinterlässt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dafür hat der ZSC im Moment auch genug eigene Sorgen, dann müssen sie sich nicht nur mit diesen Faxen beschäftigen, die der EVZ macht, wo ja irgendwie auch muss für Unterhaltung sorgen, wenn man so viel Vorsprung hat, wird der Spieler irgendwann einmal langweilig. Also der Erfolg, der, sättigt irgendwann, zumal eben in der Regular Season, hast du dann auch nichts davon. Dein Vorsprung kann so gross sein, wenn er will. Mehr als Erster kannst du nicht sein. Und insofern wächst der Druck auch noch dann. Weil je klarer, dass du Erster wirst, umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass man sagt, ja, die verlieren im Viertelfinale ganz bestimmt nicht. Und die Spieler hören das wahrscheinlich nicht gerne. Und darum hat man vielleicht versucht, sich da ein bisschen auf einer anderen Schiene zu beschäftigen.
Vielleicht hat ja Karl Klingberg sein Handy oder in einer Art und macht der DJ mittlerweile über das Handy. Rein im Zufallsmodus ist es irgendwie auf den 6 Leuten, kannst du ja einstellen, auf Spotify oder wo auch immer, wo man den Podcast unter anderem kann abonnieren kann, in der Zufallsfunktion, im Shuffle-Modus, einfach den 6 Leuten Marsch blöderweise ausgespielt. So ist es, das kann mal passieren. Nein, von dem ist wahrscheinlich nicht auszugehen. Gegen das spricht auch, dass sich der Antagnes ja dann noch entschuldigt hat dafür. Man hat das dann irgendwie abgebrochen, die Übung. Ja, ich weiß es nicht. Also aus ZSC-Sicht, vielleicht ist es eine sehr hohe Psychologie, das ist uns zuzutrauen, aber aus ZSC-Sicht ist es eigentlich ein gefundenes Fressen. Das, selbst wenn du sagst, du hast genug eigene Probleme, die du damit musst beschäftigen musst, kurz mal ablenken, ein Bösewicht von außen, vielleicht auch das eine oder andere Problem, jetzt spielerischer Natur in den Hintergrund rückt und stattdessen die auf so etwas fokussierst, das kann dich auch antreiben. Dann frage ich, wie das es einem tatsächlich dreht. Aber vielleicht ist das jetzt gerade die paar Matches vor Ende der Qualifikation nochmal eine zusätzliche Initialzündung, die dazu führt, dass der ZSC am Schluss, es wäre lustig, nachher im Playoff-Finale gegen Zug anfängt, denen um die Ohren fahren. Und ich weiss nicht, was gibt es eigentlich als Zugerlied? Du müsstest das wissen.
Nein, das weiss ich nicht. Es wird sicher irgendeine Stadthymne geben. Wobei, bei mir, als ich im FC gespielt habe, war das eigentlich nie gewesen. Wir hatten irgendwann mal ein Lied vom Nöcki, wo ein ganz genialer Typ auf die Idee gekommen ist, das Lied zu bestellen beim Nöcki. Das Lied heisst «Zug ist besser». Und das war in einer Saison, wo wir wirklich niemand schlechter gewesen als wir. Und das ist uns um die Ohren geflogen, im Zusammenhang dann noch mit den Liebeln, die ausgesehen haben. Also wie irgendeiner. Irgendein Hobbymaler irgendwelche psychedelische Drogen zu sich genommen hat und einfach mit Farbe um sich geschmissen hat. Hin auf dem Liebling ist auch noch gestanden, der Zug ist besser, das muss man sich mal vorstellen. Eine Mannschaft, die eben erst in die Liga gekommen ist eigentlich und der Nöcki hat das Lied «Zug ist besser», das gehört, das hat man glaube zweimal gespielt im Stadion und nachher haben sie Eier und Tomaten auf uns geworfen. Nicht sprichwörtlich, aber es war ja wirklich peinlich gewesen. Also mit den Liedern muss man vorsichtig sein. Ich sage so Märsch, die gehen immer, oder? Die sagen eigentlich auch nicht viel aus. Die tönen meistens gut, der Berner Marsch zum Beispiel, hört man im SCB sehr gerne. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn jetzt die SCL Tigers noch einmal derby sein würden, den Berner Marsch laufen lassen in der Garderobe. Grundsätzlich sollte man das Zeug nicht machen, weil die Hymnen gehören irgendjemandem und dort sollen sie auch gespielt werden. Du hast vorhin gesagt, was hast du gesagt? Dass Initialzündung könnte sein für irgendetwas. Nicht Initialzündung, aber Fehlzündung. Zum Beispiel hat der Sebastian Vettel in seinem neuen Formel-1-Auto Aston Martin, wo... Gott, die haben es ein bisschen konstruiert. Man hat von Ferrari zu Aston Martin gewechselt, letztes Jahr noch Racing Point. Der Racing Point war letztes Jahr ein gutes Auto, ist ziemlich weit vorne in der Weltmeisterschaft. Er hat sogar das Rennen gewonnen, der Sergio Perez, mit dem Auto. Und dort hockt Sebastian Vettel. Die dann leider läuft das Auto genau dann, wenn er drin sitzt, nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Aber mindestens er hat seine Form behalten, allerdings auch nicht am Steuerrad, sondern eher, wenn es darum geht, zu jammern, zu zetern und vor allem sein Auto dort herzusetzen, wo es nicht hergehört, nämlich ins Hinterteil von einem Gegner.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Auftakt, den sich der Herr Vettel gewünscht hat, logischerweise. Ich weiss nicht, es ist ein einfaches Opfer tatsächlich. Also es ist irgendwie, letzte Saison ist er komplett ohne Strafpunkte durchgekommen, war auch nicht recht im Ferrari. Jetzt hat er halt schon 5, was suboptimal ist, weil ich glaube 7 darf er noch und nachher wird er gesperrt. Oder ich glaube 6 noch und mit dem 7. würde er dann gesperrt innerhalb von 12 Monaten. Also ja, hat schon einiges an Kredit jetzt im ersten Rennen aufgebraucht. Also, was man finde ich, muss im Hinterkopf behalten, die Regeln sind ja tatsächlich auch geändert worden auf das Jahr an. in Anbetracht dessen, dass man Mercedes so ein bisschen wollte einbremsen und Racing Point, / Aston Martin, das wissen wir Fachleute als Mercedes-Kundenteam, ja, die leiden da wahrscheinlich fast am meisten darunter. Mercedes kann relativ schnell noch reagieren auf so etwas, da hat man die Mittel und die Kompetenz und das B-Team, wenn man so will, böse formuliert, dort ist das vielleicht nicht so einfach. Also ich finde, das darf man, ich finde, da muss man ein bisschen Augenmass weiter. Das darf man nicht komplett aus Betracht ziehen. Dass er jetzt,
gut, du redest jetzt vom Auto. Ja, vom Auto, da kann man es auch zudrücken. Man kann
ja, das setzt sagen, ja der Fahrer Stroll, unter Druck, oder? So ein Auto,
das nicht gefahren ist. Lance Stroll ist immerhin Zehnter geworden. Also der Schadensbegrenzung können betreiben, das ist jetzt nicht brillant. Ist von einem Alfa Tauri überholt worden schlussendlich. Aber immerhin ist es Zehnter geworden, der Lance Stroll. Und der Eigentümer, der Lawrence Stroll, der das Team gekauft hat und dann umgetauft hat in Aston Martin, der ist nicht dafür bekannt, dass er sehr lange zuschaut, wenn etwas nicht klappt. Also der wird schon die nötigen Mittel einschiessen, damit das Auto dann auch wieder schnell wird. Aber der Vettel hat sich natürlich jetzt eben mit dieser Strafe im Qualifying, wo er gelbe Flagge missachtet hat und einfach durchgepolzt ist, drei Strafpunkte, dann der Ocon abgeschossen, einfach hinten reingebremst. Und dann behauptet der Ocon, sie ist Schlangenlinie gefahren.
Wenn er hat sich nachher entschuldigt, muss man sagen.
Der Ocon ist einfach geradeaus gefahren. Und dann hat er am Funk gesagt, was der mache, der fahre ich Schlangenlinie. Und dann, das finde ich das grösste Problem beim Vettel, muss ich ehrlich sagen. Dass er Pech hat und so, das würde ihm alles noch nachsehen. Aber sein Verhalten, vor allem am Boxenfunk, dass dann niemand sagt, bist doch einfach mal ruhig. Weil du schadest dir nur selber. Genau mit dieser Äußerung unbedacht, weil die Schuld auf andere schieben, das kommt einfach nicht gut an. Der Surer hat es im Schweizer Fernsehen sehr gut gesagt, es ist peinlich. Also es ist wirklich peinlich und da schadet er sich nachhaltig selber. Weil die Italiener haben letztes Jahr schon gesagt, oh Vettel, bist doch mal still, wenn es nicht läuft, bist du am gescheitsten einfach still. Es sind nicht immer alle anderen die Schuld. Und Ende Saison hat er sogar damit angefangen, eben sich selber auch zu hinterfragen, worauf seine Sympathiewerte sofort wieder gestiegen sind. Oder? Das kommt einfach nicht gut an. Im Moment müsst ihr gar nichts sagen. Es wissen ja alle, dass das Auto nicht mehr so gut ist wie letztes Jahr. Aber wenn du dann Derek Fehler leistest und darf nicht vergessen, vor ein paar Jahren war er noch auf Augenhöhe mit dem Hamilton. Er hat um die WM gekämpft mit dem Hamilton. Und seit dem Ausrutscher auf dem Hockenheimring, wo er dort in der Sachskurve auf leicht nasser Strecke ins Kiesbett raus ist, rennen vorbei, ist er einfach angeschlagen. Du hast das Gefühl, dem ist das ganze Selbstvertrauen ist dem vereist dort. Und seither kriegt er eigentlich nicht mehr viel auf die Reihe.
Ja gut, er hat natürlich jetzt zuletzt also bei Ferrari ein Auto gehabt, das nicht konkurrenzfähig war, das darf man glaube ich so sagen. Der Herr Binotto war sich natürlich auch nicht zu blöd gewesen, jetzt noch einen rauszuhauen und nach dem Saisonauftakt zu behaupten, man hat endlich wieder zwei Fahrer, die man sich darauf verlassen kann. Das ist auch nicht die feine norditalienische Art. Ja, und eben der Aston Martin, der, sagen wir mal, sicher auch nicht das schnellste Auto ist in dem Fuhrpark. Ja, das, also logisch, ist dann, kannst du sagen, ist nicht die ideale Besetzung, wenn sich einer dermaßen unter Druck setzt, der Wege. Die Frage ist, wie viel braucht es, dass das Selbstvertrauen zurückkommt. Ich würde dem Herr Vettel noch 2-3 Rennen geben, bevor jetzt der Stab über ihm und seinem Aston Martin würde brechen.
Ja, sicher, ja. Man ist auch immer noch Figur, das darf man nicht vergessen. Vierfacher Weltmeister. Irgendwie hoffe ich auch, dass der nochmal kommt, weil der ist auch sehr spannend zum Verfolgen. Also wenn er sich die Duelle liefert, jeweils mit dem Max Verstappen, wo er zwar auch immer Zweiter gemacht hat, weil der einfach im Zweikampf viel besser ist. Der Vettel ist vor allem dann sehr gut gewesen, wenn er ein Auto hatte, das überlegen war. Aber das trifft fast für alle Weltmeister zu. So richtige Duelle haben wir schon lange nicht mehr gesehen, wo jetzt im letzten Rennen angedeutet worden sind, Hamilton, Verstappen, wo sich wieder mal so ein Duell könnte ergeben, wo tatsächlich auf der Strecke um den Sieg gefahren wird. Aber der Vettel, letztes Jahr ist der Mann aus Monaco.
Der Herr Leclerc.
Richtig, ist mir auf der Zunge, aber leider nicht weiter vorne. Hat er schon böse eingeschaut, da kann man jetzt schon sagen, ja, die haben ihm nicht das gleiche Material zur Verfügung gestellt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil für Ferrari ist es auch darum gegangen, in der Mannschaftswertung, was für Ferrari sehr wichtig ist, möglichst gut auszusehen. Und jetzt ist er schon wieder hinter dem Lance Stroll zurückgelegen. Da sieht er schon nicht gut aus.
Ja, muss man sagen. Was sehr gut aussieht, ist die Aussicht auf Endspurt.
Sehr gut. Über den Endspurt.
Endspurt.
Der Endspurt am Wochenende ist nicht nur Formel 1 gefahren worden, sondern auch TÜV. Der Herr Dupas G, Moto 3, Platz 10, die neue Schweizer TÜV-Hoffnung. Du als erklärter TÜV-Euphoriker begeistert.
Ja, ich bin begeistert vom TÜV. Nein, bin nicht. Ich schaue am liebsten MotoGP, weil da am meisten läuft. Hast du den Star gesehen von denen, wie die weggeschossen sind? Wahnsinnig. Also, die Maschinen sind wirklich. Also, die sind in der Luft gewesen, die TÜV. Die haben nochmal zugelegt. Und die anderen Klassen unten, natürlich ist das, muss man sich aufschaffen. Ich hoffe, dass der Herr Dupas G bald mal dann auch weiterkommt. Dass da jetzt sind es noch Rasenmäher mit 50 CCM, so hat es aber geheißen, in der Quartett. Die zweite Klasse, wo der Leute fährt, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das sich abmühen und immer wieder jetzt greifen, ja, passiert nichts, glaube ich nicht mehr. Was mich mehr interessiert, ist der. Lucien Favre soll Kandidat sein bei Celtic Glasgow.
Habe ich auch gelesen. Wir sind erstaunt. Also grundsätzlich, wieso nicht? Immer interessant, Herr Favre noch einmal zu sehen. Gleichzeitig, also wenn es im Ruhrgebiet nicht geklappt hat, weil er nicht emotional genug ist und offenbar nicht greifbar genug, weiss ich nicht, wie es bei einem Club wie Celtic soll funktionieren. Das wäre eigentlich das Fragezeichen, das ich würde machen. Die MLB-Saison, Baseball, fängt am 1. April an, wie so oft, geht es Anfang April los. Dieses Jahr schafft man es tatsächlich wieder auf eine volle Saison, wenn nichts ganz Verrücktes mehr dazwischen kommt. Letztes Jahr pandemiebedingt verkürzt. Deine Mets. Was dürfen wir von denen erwarten?
Ich muss jetzt sagen, das war seit langem wieder einmal das Springtraining, wo ich gedacht habe, wow, da kommt etwas. Und wir gelten auch als Favorit in der National League East eindeutig. Und ich glaube, das kommt auch gut. Also, unser Pitching-Staff, der ist hervorragend, das kann man sagen. Wir haben drei Leute, die überzeugend sind. Und Jacob deGrom, der ist unerreicht. Da können wir sicher sein. Und ich glaube, der ganze Club hat ein bisschen Stabilität gewonnen. Es hat dann auch wieder Wechsel gegeben letztes Jahr in der Vorsaison und so weiter. Mittlerweile hat man, ich sage jetzt mal, ich bin natürlich nicht vorsichtig optimistisch, sondern sehr optimistisch, dass wir die National League East gewinnen in diesem Jahr. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um das zu sehen. Dass wir die absoluten Favoriten sind. Und unsere Teilnahme an der World Series ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit. Und mehr muss man zu dem gar nicht mehr sagen. Eine andere Frage, was in Langnau passiert ist, dass nämlich der Trainer von der Zukunft, der Herr O'Leary, schon in der Katakombe, hat man gesagt, zumindest mal im Stadion rumgeistert, die ganze Zeit Spiel läuft, mit Spielern redet, Interviews gibt schon als zukünftigen SCL-Trainer. Das ist frech, da machen wir so etwas.
Ist sehr ungeschickt, würde ich sagen. Was man da kann sagen, der Herr O'Leary ist gleich weit wie die Mets, hat noch kein Spiel verloren diese Saison, oder beziehungsweise bei ihm ist die nächste Saison. Okay, es ist ein bisschen schräg, ist immer schön, Saisonstart. Eigentlich ist man hat so gut trainiert wie noch nie und ist noch ungeschlagen. Nein, ist höchst ungeschickt. Ich glaube, so viel gönnt er nicht. Also ich glaube, Match schauen, wieso nicht. Ob du dann noch musst, intensiv die auch noch verwutschen, wie mit irgendeinem Spieler redest. Ja, wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber es ist nicht clever. Und go Interviews
aber ist das
solltest du nicht machen. Was hingegen solltest du machen, ist am Ostermontag Fußball schauen. Dort gastiert der grosse FC Vaduz in Basel.
Ja, und da wissen wir auch, was passiert. Wer ist Favorit? Ja, der FC Vaduz, auswärts gewinnt. Ich erinnere an den letzten Sieg in Genf. Und Genf ist Zweiter. Also, wenn man den Zweiten schlägt, kann man auch den Vierten schlagen. 3-1 für Vaduz.
Ah, ich glaube, es wird ein Befreiungsschlag für den FC Basel. Ist relativ klar. Nach so einer turbulenten Woche wird auch der Ciriakos Forza zugeben, dass die turbulent war. Oder wird, sie hat ja erst gerade angefangen eigentlich, kann ich mir nicht
vorstellen. Ist das der Erfolg?
Was?
Ist denn, wenn man jetzt den FC Vaduz schlägt, am Ostermoment, ist denn das der ja, Erfolg von dem, wo der Burgen redet, wenn man dann wieder erfolgreich ist?
Nein,
dann wird dann alles gut.
So, das ist das Fiese, so schnell geht es eben nicht. Selbst wenn jetzt das alles total richtig ist, was der Herr Burgner macht, kann ja sein, dann ja, brauchst du Zeit, um das können beweisen, dass das auch nachhaltig ist. Aber ich glaube, es gibt es ja, irgendetwas Spektakuläres wahrscheinlich, weil beim FCB ist ja dann defensiv auch häufig ein bisschen Improvisation angesagt. Ein 3-2 für den FC Basel.
Cabral hat. Also immerhin dein verhassten FC Vaduz, den du eigentlich gar nicht in der Liga haben willst. Dem Mut ist immerhin 2 Goal in Basel zu. Das ist schon ein Fortschritt, Herr Gysi.
Das ist Spektakel.
Früher wäre es unvorstellbar gewesen, dass man gesagt hat, Vaduz schiesst 2 Goal in Basel. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, sie schiessen 3. Weil sie müssen es eigentlich gar nicht. 2 würden lange, um in Basel zu gewinnen.
Keine Ahnung. Jetzt bist du kurz weg gewesen, aber ich glaube, du hast irgendwie meine Expertise anzweifelt. Das kann ich so nicht lassen. Ist der Moment, um sich wütend brand verabschieden. Vielleicht noch darauf hinweisen, dass man uns für Nina Ruge und andere Inhalte abonnieren kann. Spotify, Apple Podcast, Soundcloud etc. etc. Panini-Bilder kaufen, wenn es geht. Und ja, wir sagen danke fürs Hören.
Danke und bis nächste Woche.
Adieu.
Adieu. We'll be right back.